Herzlich willkommen zu dem Podcast für Pflegefamilien in Deutschland und der neuen Folge. Hier hören Sie Fachliches, Berührendes und Spannendes rund um das Abenteuer, mit Pflegekindern zu leben und ihnen ein Zuhause zu schenken. Fühlen Sie sich eingeladen, dieser Episode zu lauschen. Wir freuen uns über Rückmeldungen und Austausch. Und jetzt viel Freude beim Hören.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pflegefamilien Deutschland mit
Nina Heinemann
und Rama Ataye. Ja, bei dem heutigen Thema handelt es sich um ein Thema, welches uns tagtäglich begegnet, welches schon seit vielen Jahren Thema ist und auch leider Thema bleiben wird. Wir haben in der Vergangenheit die Möglichkeit gehabt mit Besa Lesch. Hallo Besa.
Hallo.
Die Möglichkeit gehabt, in Austausch zu gehen. Wir haben uns über Social Media kennengelernt. Mhm. Ich bin auf deine Postings aufmerksam geworden zum Thema Mobbing und wir haben vorab schon mal lange und gut gesprochen und ich hatte die Idee, dich zum Podcast einzuladen, um auf das Thema noch mehr aufmerksam zu machen und ein Stück weit schon mal so ein bisschen zu teasern, wie kann man damit umgehen, und würde dich einladen, vielleicht schon mal ein bisschen zu erzählen, wie es zur Gründung der Beratungsstelle gekommen ist und ob es ein bestimmtes Ereignis gegeben hat und eine spezifische Motivation dahinter steckt, wie das Ganze überhaupt ins Leben gerufen worden ist. Anti-Mobbing-Netzwerk, darum geht's ja. Und um dich?
Ja, also, wie sind wir entstanden? Also, 2019, da hat das Ganze angefangen. Da war tatsächlich auch ein realer Fall der Auslöser dafür. Von einer Bekannten von mir, die Tochter wurde gemobbt in der Schule. Und ich habe sie unterstützt, weil sie selbst völlig überfordert war mit dem Ganzen. Und ich auch gemerkt habe, wie sehr die Schule mit dem Ganzen auch überfordert war. Und das Schlimmste war allerdings, dass wir hier überhaupt gar keine Anlaufstelle in Bad Homburg hatten. Es gibt ein paar ganz gute Stellen in Berlin, in Hamburg gibt es ein paar Sachen, das hat uns hier aber nicht wirklich viel gebracht. Und dennoch waren wir noch nicht so weit, irgendwie eine Beratungsstelle zu gründen, sondern im Laufe dieses Lösungsprozesses hatte ich die Idee, hier so ein bisschen Awareness an den Schulen zu schaffen und wollte irgendwie eine Veranstaltung organisieren, einen Vortrag zum Thema Mobbing, um einfach aufmerksam auf das Thema zu machen, und stand überall vor verschlossenen Türen. Also keiner wollte sich damit auseinandersetzen. Wow. Keine Schule hatte da Interesse dran, und selbst einige Lehrer, mit denen ich privat befreundet bin, die haben gesagt, da gewinnst du keinen Blumentopf mit, ja, das will keiner wissen. Und ich war damals so frustriert, dass
total
ich,
nachvollziehbar,
ja, also ich fand das auch ganz schlimm, also ich habe selber zwei Kinder und bin dann zu unserem Oberbürgermeister gegangen und habe gesagt so, hey, das kann doch wohl echt nicht wahr sein irgendwie, dass hier keiner was davon wissen will. Der Oberbürgermeister wollte was davon wissen, er hat sich sogar sehr dafür interessiert und hat dann direkt gesagt, ja, eine Veranstaltung können wir auf jeden Fall machen. Und in einem Gespräch mit unserem Oberbürgermeister ist dann damals eigentlich die Idee entstanden, weil er dann auch sagte irgendwie, ja, die Veranstaltung ist super, aber was ist am nächsten Tag? Wo sollen die Leute hin? Und da dachte ich mir, ja, stimmt auch wieder.
Ne? Dann irgendwie hat er recht.
Ja, irgendwie hat er recht. Ne? Und und so kam das eigentlich dazu, dass wir gesagt haben, wir brauchen über eine Veranstaltung hinaus, die nie stattgefunden hat durch Corona, dass wir aber dann gesagt haben, wir gründen hier einen Verein, eine Anlaufstelle für Eltern von betroffenen Kindern. Und 2020 wurden wir dann eingetragen als gemeinnütziger Verein. Und unsere Arbeit hat sich seitdem aber sehr, sehr, sehr verändert einfach. Also es ist überhaupt nicht mehr vergleichbar mit dem, was wir heute so machen. Damals war es halt wirklich so, dass Eltern angerufen haben zu 99% und sich haben beraten lassen und Unterstützung wollten bei der Kommunikation mit Schulen. Mittlerweile ist es wirklich so, dass ich zu einem sehr großen Teil von Schulen und Lehrkräften gerufen werde und die halt in verschiedenster Form einfach Unterstützung brauchen. Und ich mache die verschiedensten Dinge. Also das Ganze ist hauptsächlich, sage ich jetzt mal, explodiert in 2022, als ich vom Land Hessen ausgezeichnet wurde für meine Arbeit an Schulen. Und ja, seitdem kommen halt immer mehr Schulen und Lehrkräfte und Schulleitungen auf uns zu und suchen halt Unterstützung bei Konfliktlösungen mit schwierigen Eltern, das muss man auch mal sagen, oder halt auch bei Mobbingfällen, die so komplex sind und so aufwendig, dass die von Lehrkräften allein schon aufgrund von zeitlichen Ressourcen überhaupt nicht zu bewältigen sind. Und halt, man muss auch sagen, Lehrkräfte sind auch nicht für sowas ausgebildet und sind halt auch einfach völlig überfordert mit solchen Situationen. Dann haben sie selber auch immer noch eine schwierige Position, wenn sie in der Klasse natürlich unterrichten und alles. Und manchmal ist es wirklich besser, wenn ein Externer reinkommt, da aufräumt und wieder geht. Und das funktioniert immer viel besser. Und die Kinder reagieren auch ganz anders auf mich, weil ich auch nicht benote, nicht bewerte. Ich stehe auch nicht am nächsten Tag da und unterrichte Deutsch oder so. Ne? Und also was die mir erzählen, das ist was völlig anderes. Das ist immer ein ganz anderes Setting, als jetzt, sage ich mal, mit einem Klassenlehrer oder auch mit einer Schulsozialarbeiterin oder einem Schulsozialarbeiter, den es auch nicht überall gibt, leider. Und ja, und so sind wir eigentlich irgendwie mal einen ganzen Tag auf Achse im Hochtaunuskreis.
Ja, wow. Also das ist ja schon mal ein guter Einblick in die Arbeit. Wie ist das denn, also wie sieht denn so ein typischer Ablauf aus, wenn sich jemand an die Beratungsstelle wendet? Welche Unterstützung gibt es denn für die Betroffenen? Das war ja jetzt das Thema Schule. Wenn es dann in die Schule geht, das heißt, da meldet sich dann ein Lehrer, eine Lehrerin, oder es war ja jetzt auch eben die Aussage, dass sich früher die Eltern eher an dich gewendet haben, siehst du? Und ja, da würde mich einfach nochmal interessieren, wie so ein Ablauf aussieht.
Also je nachdem, klar, wer sich an mich wendet. Also wenn es Eltern sind, dann ist es halt so, die rufen halt an oder vereinbaren einen Termin per Mail über unsere Webseite und dann berichten die erstmal, was los ist und fragen natürlich irgendwie, was sie tun können, was sie tun müssen und was die Schule tun muss und wie sie aus dem Ganzen rauskommen und sind dann natürlich total glücklich, wenn sie dann jemanden am Telefon haben, der dann sagt, ach, habe ich schon hunderte Male gemacht, ne? Gar kein Thema, kriegen wir hin. Und ja, meistens ist es dann so, dass ich dann erstmal eine Vollmacht kriege von denen und die Schule anrufe oder halt eine E-Mail schreibe und dann erstmal in die Schule gehe und mit den Lehrkräften rede und mir erstmal anhöre, wie so deren Perspektive, ja, sich anhört. Das variiert in den meisten Fällen dann doch. Und dann ist es wirklich sehr, sehr unterschiedlich, wie es weitergeht. Also es ist abhängig von dem, was passiert ist, von dem Schweregrad und wie kooperativ sind die ganzen Parteien und wie groß ist das Ganze. Ne? Ist eine komplette Klasse involviert? Ist es klassenübergreifend, ist es jahrgangsübergreifend oder sind es wirklich irgendwie nur so 2, 3, die da irgendwie andere terrorisieren? Und das ist halt jedes Mal ein neues Puzzeln irgendwie und man muss erstmal wahnsinnig viele Informationen zusammentragen, weil man ja auch immer gucken muss, man muss ja dann auch immer gucken, dass man fair bleibt und auch, ich sag jetzt mal, wenn man Täter hat, also die haben ja auch Rechte, ne? Und auf die muss man ja auch Rücksicht nehmen im Sinne von, also das ist immer so eine schwierige Sache, finde ich, weil, also ich bin selber aus der Täterarbeit und ich bin schon dafür, dass diese Kinder eingebremst werden und halt auch sanktioniert werden, aber die brauchen halt einfach auch eine Führung und einfach auch Handlungsstrategien, die ihnen an die Hand gegeben werden müssen, damit sie halt prosozial mit anderen in Kontakt treten können. Und das müssen die halt einfach lernen. Das kommt nicht von jetzt auf gleich. Lehrkräfte, wenn die sich an mich wenden, dann ist es aus unterschiedlichen Gründen, teilweise auch, weil sie Präventionsprojekte in ihren Klassen haben möchten, die ich auch mache, um einfach, also gerne in den fünften Klassen, um da ihre Klassen von vornherein irgendwie darauf vorzubereiten, weil es ja auch fünfte Klasse auch immer so ein schwieriges Jahr ist, wenn die Klassen neu zusammenkommen, wenn die Gruppen sich neu finden und die Hierarchien sich neu bilden innerhalb der Klasse und oder die fragen Vorträge an Lehrerfortbildungen zum Thema Umgang mit gewalttätigen Schülern.
Sorry, also was mir gerade in den Kopf kommt, ist, du bietest ja schon direkt mit einem Anruf die Möglichkeit einzusteigen. Also es ist nicht so, dass Menschen, die in Not sind, die irgendwie sagen, ja, mir muss geholfen werden, mein Kind leidet oder mir geht's damit schlecht, dass du direkt schon mit einer Vollmacht einsteigen kannst und in den Prozess beginnst, ne?
Ja, genau. Ja. Also das geht, also es ist sehr, 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 sehr niederschwellig und es geht relativ ratzfatz. Also das ist meistens, dass ich dann, also je nachdem, auf welchem Stand das ist, dass ich dann sage, ich schicke die Vollmacht halt raus und ich brauche die dann halt unterschrieben, natürlich von beiden Elternteilen zurück und baue dann direkt Kontakt zu den Schulen auf. Das ist dann auch nochmal unterschiedlich. Manche Schulen, mit denen arbeite ich sehr gut zusammen, da habe ich einen sehr guten Draht rein, da rufe ich dann an. Also ich sage jetzt mal, das dauert, bis ich dann in Aktion trete, 24 bis 48 Stunden. Mhm. Und dann bin ich schnell. Und dann bin ich in der Schule und dann läuft das Ganze auch. Ja. Und
wo ich auch hängen geblieben bin, dass du sagst, ja, da gibt es Kinder, da gibt es Menschen, die dann die Mobber sind.
Ja.
Aber das hat ja auch einen Grund, warum das diese Kinder tun oder weshalb die Kinder das tun. Und dass du auch da nicht nur auf den bösen Jungen oder das böse Mädel guckst, so wie es dann in der Klasse oder in der Schule gesehen wird, sondern du siehst da auch noch einen Weg dahinter, eine Geschichte dahinter und hast auch da Fokus drauf und arbeitest dann dementsprechend wahrscheinlich auch noch mit anderen Kooperationspartnern oder gibt es noch einen Hinweis vielleicht zu einer anderen Beratungsstelle oder wie kann ich mir das dann vorstellen, wenn du auch siehst, da ist noch mehr als dieses Mobbing?
Also ich betreue keine Opfer längerfristig. Die, finde ich, sind immer sehr gut bei Psychotherapeuten, Kinder- und Jugendpsychotherapeuten aufgehoben oder teilweise, je nachdem, was da so dahinter steckt. Teilweise ist auch ein Psychiater notwendig oder die Elternberatungsstelle, um die Eltern auch noch zu unterstützen. Ich übernehme meistens die Täter. Ich mache dann Sozialtrainings mit den Tätern oder mit den Täterinnen und versuche diesen Kindern halt wirklich dann begreifbar zu machen, was sie da anrichten. Und versuche mit ihnen zu ermitteln, welches Bedürfnis, also ne, wenn ich Gewalt als Lösungsstrategie für mich auswähle, dann hat das einen Grund. Entweder habe ich es gelernt, ich kenne es nicht anders. Ja, es ist meistens auch wirklich, hat es in der Grundschule meistens, also ich bin hauptsächlich an weiterführenden Schulen tätig.
Genau, das wäre nämlich noch meine Frage.
Genau, hat sich das an den Grundschulen schon etabliert, da ist man dann immer ganz gut mit durchgekommen. Und dann ist es natürlich schwierig, so eine Erfolgsstrategie auch abzulegen. Und das dauert dann einfach eine Weile irgendwie, bis die Kinder diese Einsicht entwickeln, dass diese Verhaltensart nicht okay ist, auch wenn sie sehr schnell zum Ziel führt. Und es ist ein komplizierter Prozess. Und je nachdem, was wirklich dahinter steckt. Also ich habe wirklich schon alles gehabt. Kinder, die missbraucht wurden. Kinder, die von klein auf, von Kleinkindalter von ihren Eltern verprügelt wurden. Eltern, die ihre Kinder emotional misshandelt haben, vernachlässigt haben, also emotional vernachlässigt haben und so. Also so wirklich emotional verwahrloste Kinder. Das kann man dann so auch nicht stehen. Also es ist natürlich keine Rechtfertigung dafür, dass einem selbst Leid widerfahren ist, anderen Leid zuzufügen. Aber ich sage jetzt mal, nur mit einer Klassenkonferenz oder du schreibst jetzt die Schulordnung ab,
bist nicht
geholfen. Das bringt halt, also ich meine, da lachen die auch drüber, ne? Auch so ein Schulverweis, das finde ich auch immer ganz schwierig, ne? Da freuen die sich meistens, denken sich, super, 2 Wochen länger Ferien. Mhm. Das bringt halt immer gar nichts. Und da muss immer ein Lerneffekt dahinter sein, oder Selbstreflexion. Und das ist schon schwierig, weil die Kinder machen dann meistens natürlich auch dicht, ne? Und das dauert dann schon eine Weile, bis man da so rankommt.
Aber es ist sicherlich auch spannend, weil es sehr abwechslungsreich ist, wenn man immer auch die Muster erstmal verstehen möchte und auch so das Bedürfnis hinter dem Verhalten auch erforschen muss, so ein bisschen Detektivarbeit.
Ja, also es ist schon definitiv ein bisschen Detektivarbeit. Es ist auch sehr belastend teilweise, wenn die Kinder dann wirklich, also teilweise sind die, ich arbeite mit Kindern ab 10, also teilweise sind die halt wirklich dann auch noch klein und es ist dann wirklich auch immer so ein ganz, ja, komplexer Hintergrund, ne? Wenn man dann auch so zu dem Punkt kommt, wo man dann sagt, man müsste vielleicht jetzt auch mal das Jugendamt einschalten, ne? Oder vielleicht sollte man jetzt auch mal mit der Polizei telefonieren oder so, ne? Bei den Zuständen. Es ist schon schwierig, aber es macht auch Spaß und ich freue mich natürlich immer besonders, wenn ich dann so nach einem halben Jahr oder so durch die Schule tingle und die Lehrer dann sehe und frage, ne, wie läuft's, und wenn die dann natürlich sagen, nö, läuft, ne, unauffällig, funktioniert alles, dann ist es natürlich total super.
Aber das heißt ganz kurz, die Jüngsten sind 10 und die Ältesten?
Die Ältesten, die ich habe, sind so 15.
Okay.
15, 16 Maximum. So.
Ja. Und dann hattest du ja auch von weiterführenden Schule gesprochen und in dem Zusammenhang würde mir so bei mir die Frage aufkommen, inwiefern unterscheidet sich Mobbing in der Schule vom Mobbing am Arbeitsplatz, weil auf eine weiterführende Schule kann dann auch eben ein Ausbildungsplatz, ein Arbeitsplatz folgen. Gibt es da verschiedene Ansätze zur Bewältigung dieser beiden Arten von Mobbing oder wäre die Arbeitsweise in deiner Funktion ähnlich? Oder ist es komplexer, weil es erwachsene Menschen sind oder junge Erwachsene?
Also ich glaube, also ich bin ja jetzt mit Mobbing am Arbeitsplatz, da bin ich ja jetzt nicht so der Experte. Ne? Also arbeitsrechtlich kenne ich mich jetzt auch nicht so wirklich aus. Was ich mir allerdings schwieriger vorstelle, also ich glaube, das ist so ein Hin und Zurück, also auf der einen Seite finde ich, bei Erwachsenen ist es ganz, ganz häufig so, dass da noch eine Familie mit dranhängt, dass jemand, der am Arbeitsplatz gemobbt wird, dann eine zusätzliche Belastung hat, vielleicht wenn er Alleinverdiener ist oder ganz andere wirtschaftliche Verpflichtungen einfach auch hat. Auf der anderen Seite finde ich es bei Kindern ehrlich gesagt schlimmer, weil wenn ich erwachsen bin, kann ich mir einen neuen Job suchen. Wenn ich 13 Jahre alt bin oder so, dann bin ich darauf angewiesen, dass meine Eltern mein Leid erkennen oder meine Schule, also meine Lehrkräfte, und mir helfen. Und meine Eltern im Endeffekt mir einen Klassenwechsel oder einen Schulwechsel ermöglichen. Mhm. Wenn die das nicht machen, dann bleibt dem Kind natürlich nur Schwänzen übrig. Aber ansonsten kann das Kind nicht mehr, also es ist dem ganz anders ausgeliefert und muss das ertragen. Und wenn man manchmal Eltern hat, die sagen, ach was, das ist völlig normal unter Kindern, ja, das kommt manchmal auch vor, dann ist dieses Kind diesen Misshandlungen über Jahre hinweg schutzlos ausgeliefert. Und wenn die Lehrkräfte das auch nicht erkennen, dann, also ich finde das schon dramatischer. Und so eine Kinderseele hält weniger aus als ein Erwachsener. Mhm. Und wenn man sich mal anguckt, irgendwie, da gibt es auch Studien drüber, wie lange Erwachsene noch darunter leiden, wenn sie als Kind gemobbt wurden und welche Spätfolgen da einfach halt auch entstehen. Auch, und dass sie ein Leben lang auch anfälliger für psychische Störungen bleiben, finde ich, dass bei Kindern definitiv mehr kaputt geht. Mhm. Also von daher, ich will das nicht runterbrechen. Mobbing am Arbeitsplatz ist auch eine Katastrophe. Aber wie gesagt, mit Fluchtmöglichkeit, die ein Kind so nicht hat.
Ja, sie sind ja noch in ihrer Entwicklung, auch in ihrer Persönlichkeitsentwicklung.
Genau.
Und wenn da das schon so gestört wird, hat das natürlich nochmal andere Auswirkungen.
Genau, ja.
Ja, ich habe auf der Webseite gelesen, Gewaltprävention kann nur erfolgreich sein, wenn jeder seinen Teil der Verantwortung wahrnimmt und seinen Part dazu beiträgt. Und diesbezüglich wäre jetzt nochmal meine Frage, welche Rolle spielen denn Eltern und Lehrkräfte im Kampf gegen Mobbing? Also wie können die am besten dazu beitragen, auch Mobbing zu erkennen und dann auch zu verhindern?
Also Eltern auf jeden Fall, indem sie sich selber mit dem Thema auch wirklich mal auseinandersetzen und ihren Kindern klar machen, dass sie auch für andere einstehen müssen. Mhm. Ja? Und dass wir uns am besten selbst schützen können, wenn wir aufeinander achten. Und die Kinder wirklich auch ermutigen, ihnen das auch zu erzählen, wenn irgendwas in der Schule passiert, und ihnen wirklich auch eintrichtern, dass es einfach Dinge gibt oder Situationen gibt, aus denen sie alleine nicht herauskommen können und wo sie Hilfe brauchen, und dass sie dann für ihre Kinder immer da sind und ihnen helfen werden. Mhm. Und von Seiten der Lehrkräfte oder der Schulen, also ja, Schulen müssen halt einfach so eine Kultur des Hinschauens auch in ihren Klassen etablieren. Und es muss eine Atmosphäre da sein, wo man Dinge zur Anzeige bringen kann bei seinen Lehrkräften, wo dann nicht so ein Spruch kommt wie, du sollst nicht petzen. Und also da muss man wirklich auch mal unterscheiden, was ist Petzen und was ist halt wirklich eine Mitteilung, irgendwie mir geschieht hier Unrecht. Und man müsste, ja, und es müssen Regeln da sein, ne? Also es muss eine transparente Kommunikation, eine offene Kommunikation, und es muss einfach die Struktur in einer Schule muss halt auch so geschaffen sein, dass Kinder und Eltern sich trauen und sich auch darauf verlassen können, dass wirklich auch was passiert. Mhm. Ne? Also es ist nichts Schlimmeres, wie wenn man sowas anzeigt und dann passiert gar nichts. Erlebe ich extremst selten, kann ich sagen. Also hier bei uns im Hochtaunuskreis, ja. Also ich muss sagen, es wird ja immer so geschimpft auf die Schule und auf die Lehrer. Ne? Das kann ich so gar nicht bestätigen. Also ich habe, also natürlich gibt es immer ein paar schräge Vögel, ne? Wie in jedem anderen Beruf auch. Aber im Großen und Ganzen, muss ich sagen, sind die Lehrkräfte hier wirklich extrem gut. Ja, und ich kenne sehr viele, die weit über das hinausgehen, was sie tun müssten. Mhm. Also wo ich teilweise auch schon mit dem Kopf schüttel. Und auch Schulleiter, die wirklich auch so eine Null-Toleranz-Haltung gegenüber Gewalt haben. Und also bei uns im Hochtaunuskreis läuft das ehrlich gesagt schon ganz gut. Also wenn ich immer so diese Statistiken aus Deutschland lese und so, da denke ich mir, würde man das hier bei uns erstellen, das würde ganz anders aussehen.
Aber dank deiner Arbeit, oder?
Nee, würde ich jetzt nicht sagen, sondern ich kann ja auch die Leute nicht umdrehen. Ne? Also wir haben einfach sehr gute Lehrkräfte und sehr engagierte Lehrkräfte und auch Schulleiter und Schulleiterinnen. Und es ist immer so ein Zusammenspiel. Also ich könnte auch gar nichts machen. Also wenn ich den seltenen Fall habe, dass ich ganz unkooperative Lehrer habe, die wirklich gar nicht mit sich reden lassen, dann ist es unheimlich schwierig und kann man auch nicht viel machen. Aber wir sind halt wirklich super gut vernetzt mit den Schulen, und also gemeinsam kriegt man das sehr gut hin. Und es ist in über 90% der Fälle ist es wirklich so, dass das rasend schnell geht einfach, dass wir wirklich, also das akute Mobbing, diese akuten Attacken innerhalb von wenigen Tagen wirklich auch stoppen können. Und das funktioniert wirklich nur, weil dann wirklich auch eine freie Bahn geschaffen wird von Seiten der Schule auch. Ne? Also mir tut das immer so wirklich ein bisschen leid, wenn Eltern dann sagen, ja, die Lehrer und so. Ne? Die Realität sieht ganz anders aus.
Weil das heißt, es braucht ja auch Vertrauen und Rückhalt und die psychologische Sicherheit. Das sind ja so die Grundpfeiler, wenn ich das richtig
Ja, es wird auch ein bisschen vergessen, dass Lehrer da auch keine Lust drauf haben. Ne? Die wollen auch ihren Job machen und die sind froh, wenn sie eigentlich keine Probleme in den Klassen haben. Ja. Ne? Und von daher haben die auch ein sehr großes Interesse daran, dass die Angelegenheit schnell vom Tisch kommt. Aber natürlich aufgrund ihrer Position, also so eine belastete Eltern, sage ich jetzt mal, von einem betroffenen Kind, die sind nur für ihr Kind verantwortlich. Mhm. Ne? Und vertreten auch nur dessen Sichtweise. Bei einem Lehrer, der irgendwie 25 oder 30 Kinder in der Klasse hat, der muss halt irgendwie managen, ne? Der muss irgendwie fair allen gegenüber sein und das, ne, das große Ganze muss funktionieren. Und ich kann verstehen, dass das aus Elternperspektive dann manchmal so ein bisschen, ne, also schwierig angesehen wird, aber ja, aber es ist, also wir haben bis jetzt die meisten Fälle extrem gut hingekriegt und das ist wirklich mit auch ein Verdienst von den super Lehrkräften, mit denen ich zusammengearbeitet habe und die halt wirklich auch direkt sagen, hier kannst du morgen direkt vorbeikommen, ne, ich bin da. Also es ist schon
total gut.
Ja, ja, das ist schon so ein gemeinsam stark Ding, ja.
Unser Podcast Pflegefamilien Deutschland wird komplett werbefrei produziert. Das Equipment, Hosting, die Bearbeitung und die Arbeitszeit etc. kosten Geld. Das investieren wir gerne für Pflegefamilien. Für alle Pflegekinder in Deutschland haben wir eine Bitte an Sie. Wir würden uns freuen, wenn Ihnen unser Podcast gefällt oder wenn Sie gerne Pflegekinder unterstützen möchten, dass Sie für den Förderverein zur Unterstützung von Pflegekindern Deutschland e.V. einen Beitrag spenden. Damit beflügeln Sie Zukunftsträume von Pflegekindern. Dies geht ganz bequem online unter www.förderverein-pflegekinder-deutschland.de. Oder Sie werden Fördermitglied in unserem Verein. Den Link finden Sie in unseren Shownotes. Wir sagen herzlichen Dank im Namen der Pflegekinder und wir freuen uns, wenn Sie unsere Idee in Ihre Familien- und Freundeskreise tragen.
Könntest du uns ein paar Warnzeichen nennen, auf die Eltern und Lehrkräfte achten sollten, um potenzielles Mobbing bei Kindern zu erkennen?
Ja, das mit den Warnzeichen ist immer so eine schwierige Sache, weil die klassischen Warnzeichen auch klassische Warnzeichen der Pubertät sein können. Das ist immer das Schwierige, ja. Ne? Also Leistungsabfall, Schlafstörungen, soziale Isolation, das ist halt wirklich so ein Ding. Und Wutausbrüche zu Hause, das ist halt auch so ein Ding. Also es ist immer so ein bisschen schwierig. Also wenn so ein Zweierschüler irgendwann nach ein paar Monaten auf einmal irgendwie grundlos auf eine 4 rutscht, weil er im Unterricht nicht mehr mitarbeitet oder so, dann sollte man da schon mal hinterher sein und mal checken irgendwie, wie das dazu kommen konnte. Man muss aber auch immer sagen, dass nicht jede 5 in Mathe oder so auf Mobbing zurückzuführen ist. Ne? Also das ist halt auch immer so eine schwierige Kiste, dass viele dann denken, oh, mein Sohn ist schlechter geworden oder meine Tochter, der wird bestimmt gemobbt in der Schule. Also so ist es nun auch nicht. Ne? Manchmal haben die halt einfach keinen Bock. Ne, ist halt in der Pubertät so. Und manche werden auch so ein bisschen schratig in der Pubertät und wollen dann, ziehen sich gerne zurück, ne, weil das ja auch einfach ist mit den sozialen Medien. Und aber ich glaube, wenn die Kinder wirklich aggressiv werden zu Hause und ja, und wirklich irgendwie ganz auf Kopf- und Bauchschmerzen haben, das könnte definitiv ein Hinweis sein. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass man als Eltern in den meisten Fällen einen ganz guten Riecher dafür hat, was mit seinem Kind nicht stimmt. Und ich glaube, auch Lehrkräfte, die kriegen das auch ganz. Also ich kriege manchmal wirklich auch Anrufe von Lehrkräften, die dann sagen, kannst du mal vorbeikommen? Kannst du mal hier dir mal ein paar Stunden die Klasse angucken? Irgendwas stimmt hier nicht. Ne, ich habe hier einen, der ist eigentlich ganz gut, ne, aber der zieht sich immer mehr zurück und ich weiß auch nicht, mit mir redet der nicht und so. Aber ich habe das Gefühl, irgendetwas stimmt hier nicht. Und ich würde gerne von vornherein, bevor hier irgendeiner bei mir auf der Matte steht, würde ich gerne schon haben, dass du da mal drüber geguckt hast. Ne? Also ich glaube, ja, man merkt
das. Das heißt, das kann so verdeckt laufen, dass auch Lehrkräfte, die ja da vorne stehen, die nicht durchgehend, klar gibt es eine Pausenaufsicht, aber die nicht durchgehend in jeder Ecke sind, dass trotzdem anderen Kindern, dass andere Kinder Mobbing erfahren. eben ja. verdeckt, ja.
Ja, absolut. Also erstens mal Pausenaufsicht, ja, aber man muss sich mal das Verhältnis dann vor Augen führen, wie viele Lehrer da rumlaufen ja. und wie viele Schüler da rumlaufen. Ja, das stimmt. Ne? Und das kann ja vorne und hinten nicht irgendwie funktionieren. Und die Täter, sage ich jetzt mal, die sind ja auch nicht blöd. Ne? Mhm. Also die passen schon Situationen ab, wo mhm. die Lehrkräfte nicht da sind. Die wollen ja auch nicht erwischt werden. Und das ist, es kann teilweise geht es über Jahre. Mhm. Ne? Die Opfer sagen sehr häufig auch nichts, ne? weil sie dann auch Angst haben vor weiteren Repressalien oder denken, ihnen glaubt sowieso keiner. Oder wenn an der Schule die Kultur herrscht, dass dort sowieso nichts passiert, ja, wenn das schon bekannt ist, dann sagen die natürlich nichts. Dann sagen sie, warum sollte ich überhaupt was sagen? Mir hilft ja sowieso keiner.
Lohnt sich nicht.
Das lohnt sich nicht, genau. Mhm. Ne? Und dann werde ich nur am Ende noch irgendwie hier vorgeführt und muss noch sagen, ne, der und der war's. Und dann kriege ich am Ende nochmal irgendwie einen auf den Deckel. Und sind halt ganz häufig so, ne, unkleine Kabinen, Sportunterricht und Schulwege. Und jetzt mit den sozialen Medien verlagert sich halt so vieles einfach auch ins Internet. Da sind die Lehrkräfte raus, das kriegen die nicht mit. Und es ist meistens so subtil und also so unterschwellig, dass. Also da wird immer sehr viel, das ist auch immer so ein Trugschluss, dass Eltern mich dann halt auch oft fragen, sagen sie, ja, der wird seit anderthalb Jahren gemobbt, das muss der Lehrer mitkriegen. Ich sage, nee, muss er gar nicht. Nee. Ne? Also je nachdem,
wo es stattfindet.
Ja, wo und wie es stattfindet. Meistens, wenn es so offensichtlich ist, wenn es so ausgelebt wird, dass die Lehrer, also dass es vor der Nase der Lehrkräfte ist, dann ist es meistens schon völlig eskaliert. Dann ist es schon auf einem extrem hohen Level. Mhm. Aber leider, wenn da die Leute drumherum oder die Opfer selber früher was sagen würden, dann könnte man viel früher etwas machen.
Ich höre auch so raus, das Kind, die Kinder nicht unter Druck setzen und im Blick halten, gerade in der Pubertät, wo so, ja, das könnte das eine sein, es könnte aber auch Mobbing sein, es kann aber auch was ganz anderes sein. Um dann das richtig zu lesen, muss man nah dran sein, aber eben dem Kind nicht auf die Füße treten und schon auch nicht unter Druck setzen und irgendwie es fordern, sag doch jetzt, was ist, so, das ist doch der Klassiker, sag doch jetzt, was mit dir ist. Ich glaube, das ist nicht hilfreich, aber ist es denn hilfreich? Ich denke dann so an den Freundeskreis, Kontaktaufnahme zum Lehrer oder zur Lehrerin. Ist es hilfreich, diese Schritte zu gehen, auch den Freundeskreis mal anzuhauen, oder fändest du das grenzüberschreitend dem Kind, den Kindern gegenüber? Weil man ja als Eltern dann auch ein bisschen in Not gerät, so stelle ich mir das vor, und dann nicht weiß, welche Schritte man gehen sollte.
Ja, also ich überlege jetzt gerade, wie ich das gefunden hätte, wenn meine Mutter.
Ja, eben. Sehr gut, sich ne? auf den Stuhl zu setzen.
Also, ich weiß nicht, ob ich das so prickelnd gefunden hätte. Also, ja, das ist schwierig. Also, ich glaube, wenn man den Verdacht hat, also ich glaube, als Eltern wäre es erstmal gut, auch mal bei sich selbst zu schauen, ne? Wie sind die Umstände zu Hause? Also manchmal ist es auch wirklich so, wenn Eltern gerade in der Trennungsphase sind oder so, dann ziehen Kinder sich auch zurück. Ist vollkommen normal. Und dann kann das natürlich auch einfach daran liegen. Oder ja, manchmal sind Eltern auch ein bisschen unreflektiert, was so die Leistungen ihrer Kinder angehen. Ne? Die pushen und drücken und du musst irgendwie noch bessere Noten schreiben und die Kinder zerbrechen eigentlich daran. Ne? Mhm. Also da muss man wirklich schon so das große Ganze einfach mal so ein bisschen beleuchten. Ob man das immer so selbst kann, da habe ich so meine Zweifel. Aber wenn man den Verdacht hat, sollte man sich auf jeden Fall erstmal an die Klassenleitung wenden und seinen Verdacht äußern und die Klassenleitung bitten, da mal ein Auge drauf zu haben, ob denen irgendwas auffällt. Wenn man dann noch in der Klasse unter den Eltern gut vernetzt ist, kann man natürlich auch noch mal irgendeine Mutter anrufen und sagen, frag doch mal deinen Sohn oder frag doch mal deine Tochter, ob denen irgendwas, die wissen meistens am ehesten, was los ist. Also selber irgendwelche Kinder auf dem Schulhof abfangen und interviewen würde ich jetzt nicht, ne?
Ja.
Aber so hintenrum, wenn man wirklich einen Verdacht hat, kann man das,
über
kann
die
man
Eltern.
Das schon.
Ja. Ja, weil dann diese Kinder nochmal anders sprechen.
Genau.
Vor ihren eigenen Eltern und vielleicht da auch nochmal mit einer Lockerheit, weil sie einfach nicht betroffen sind.
Ja.
Oder vielleicht, weil sie einfach mitleiden und das irgendwie kundtun müssen. Das ist ein guter Hinweis. Du hast auf dem Stuhl deiner Mama gesessen und ich habe eben irgendwie auf dem Stuhl gesessen eines Papas, der eine Tochter hat, die auf eine weiterführende Schule bald geht. Und ja, wie verhalte ich mich da richtig? Weil diese Sorge umtreibt ja viele Menschen. Ne? Du hattest es vorhin angesprochen, das Thema Prävention. Welche Rolle spielt Prävention in deiner Arbeit? Gibt es da irgendwie spezifische Programme oder Strategien, um Mobbing zu verhindern? Oder bewährte Methoden, die besonders wirksam sind. Du hast ja von deinem allerersten Abend mit den Eltern gesprochen und dem Hinweis des Bürgermeisters. Genau.
Der Oberbürgermeister.
Der Oberbürgermeister.
Der Oberbürgermeister war es.
Genau. Hat sich das bewährt und führst du das weiterhin, die Präventionsprogramme so fort?
Ja. Mhm. Ja, also. Prävention spielt eine extrem große Rolle, ist auch immer das Beste. Mhm. Ne? Also Vorsicht ist ja sowieso immer besser als Nachsicht. Mhm. Ich meine, Intervention ist halt immer so ein Firefighting. Ne? Und das ist Schadensbegrenzung. Dann ist ja schon was kaputt gegangen. Und idealerweise soll ja erst gar nichts kaputt gehen. Es gibt unterschiedliche Ansätze. Das ist immer so ein bisschen Typsache, glaube ich. Also ich selbst bin aus der konfrontativen Pädagogik. Mhm. Ja. Das ist schon eine sehr spezielle Sichtweise. Und ich schwöre auf dieses Anti-Mobbing-Konzept von Olvius. Und das ist auch sehr, also konfrontativ, aber auch unterstützend, auch den Tätern gegenüber. Dabei geht es halt darum, dass Täter die Verantwortung für ihr Handeln übernehmen, mit ihren Taten auch konfrontiert werden und auch mit dem Leid, das sie anderen zugefügt haben. Und meiner Meinung nach ist das der einzige sinnvolle Ansatz, das einzige, was sich auch an unserem Rechtssystem orientiert und auch die einzige logische Vorgehensweise. Es gibt noch andere Ansätze. Es gibt so einen englischen Ansatz, der in England aber auch nicht wirklich praktiziert wird. Der nennt sich No Blame Approach. Der ist sehr täterfreundlich. Den gibt es sehr oft an Grundschulen. Und da geht es halt darum, dass Täter halt nur unterstützt werden. Also da wird auch so geswitcht. Ne? Da werden Täter zu Experten umbenannt. Da gibt es diese Bezeichnung Täter-Opfer gar nicht. Mhm. Und das sollen Täter auch nicht mit ihrem Handeln konfrontiert werden und auch, also denen sollen auch Rechtfertigungen erspart werden. Mhm. Ich packe mir da an den Kopf, ehrlich gesagt. Ne? Also ich ziehe da immer so gerne den Vergleich, wenn Kinder ihre Hausaufgaben vergessen, dann gibt es einen Strich. Ne? In den meisten Schulen ist es so, dreimal vergessen, gibt es eine mündliche 6 eingetragen. Das heißt, bei sowas wie vergessenen Hausaufgaben werden die Kinder mit ihrem Handeln konfrontiert und müssen Konsequenzen dafür hinnehmen. Und dann kommt so ein Ansatz um die Ecke, bei dem es um Misshandlungen geht, ja, in den meisten Fällen. Und da heißt dann, oh Gott, ne, alles gar nicht so schlimm. Mhm. Also das Verhältnis, was da, ne, dann und lernen die Kinder natürlich, vergessene Hausaufgaben sind viel schlimmer, als jemandem körperliches oder seelisches Leid zuzufügen. Und das finde ich schon ziemlich, ziemlich schräg. Also von daher, ich bin immer für ganz klare Grenzen und niederschwelliges Eingreifen schon sehr, sehr früh. Ich bin kein Freund davon, irgendwelche Kinder von der Schule zu schmeißen. Also wie gesagt, ich halte auch nichts von einem Schulverweis, der bringt halt nachweislich auch nicht wirklich viel. Aber eine Schule muss Konsequenzen einfach halt walten lassen. Ne? Die muss halt einfach klar Position beziehen. Und dann muss man halt immer gucken, was in dem individuellen Fall angebracht ist, angemessen ist und was halt zielfördernd ist, dass halt wirklich auch eine Besserung eintritt.
Das heißt, man kann oder könnte euch auch präventiv oder man lädt euch auch präventiv in die Schule ein.
Ja, ja.
Und das sind dann Veranstaltungen für die Kinder oder für die Eltern, für die Lehrkräfte. Wie gestaltet sich das?
Also ich bin ganz häufig an Schulen und mache dort Präventionsworkshops, wo gar nichts los ist.
Mit wem?
Mit Schülern.
Mit Schülern.
Mit Schülern. Für Eltern halte ich Vorträge, dass sie halt mal so ein realistisches Bild davon kriegen, wie gehe ich mit so einer Situation um, ne? Welche Möglichkeiten habe ich, welche Rechten und Pflichten hat die Schule eigentlich, aber auch, was muss ich selber tun, ne? Also das ist ja, also gerade so, wenn wir von Cybermobbing sprechen und wenn es um Klassenchat geht und so, da ist es schon ziemlich spannend, dass Eltern dann denken, wenn der WhatsApp-Chat Klassenchat heißt, ist die Schule dafür verantwortlich. Und für Lehrer gebe ich auch Vorträge und es ist ganz unterschiedlich, was ich mit Lehrern mache. Manche begleite ich wirklich lange, über Monate hinweg, teilweise im Unterricht auch. Und ich mache Fortbildungen an manchen Schulen, unterstütze ich die Präventionsteams, schule die zusätzlich noch. Und es ist immer so ein bisschen so bedarfsgerecht, so ein bisschen individuell immer abgepasst, so was die eigentlich für ein Problem haben. Viele sind halt, also es gibt natürlich so Fortbildungen zum Thema Mobbing, die Lehrkräfte auch besuchen können. Das ist aber vorne und hinten nicht ausreichend. Also das ist super, ne, ist besser als nix, aber da fehlt einfach so, so viel. Und das Verständnis für Gewalt, wie Gewalt entsteht, was gerade Kinder dazu treibt und wie man damit umgeht und wie man damit strategisch vorteilhaft einfach dagegen angeht und so, das kommt in solchen Workshops gar nicht vor. Und was so drumherum einfach ist, ne, was so Trauma angeht und alles mögliche, also so ein Kind, was richtig gemobbt wird, ist traumatisiert, ne? Wie gehe ich mit so einem Kind um? Und das ist einfach so ein komplexes, großes Feld, was auch nicht mehr Aufgabe von Lehrkräften ist, ne? Weil ich sage auch immer, man muss dann auch mal überlegen, dass das halt, ne, also Fachlehrer sind, die sind dafür ausgebildet, bestimmte Skills in, keine Ahnung, Deutsch, Mathe, Bio, was auch immer zu vermitteln und sollen gar nicht meine Arbeit machen. Aber viele sind halt wirklich dann super engagiert und opfern teilweise ihre Freizeit dann auch, ne, weil sie dann irgendwie sagen, ich möchte ein bisschen noch was dazulernen, noch ein paar Skills und alles Mögliche. Und da ist es dann halt, unterstütze ich die Lehrkräfte da halt immer und gebe halt Hinweise. Oder auch, wenn die Probleme in den Klassen haben, rufen die mich manchmal an. Und viele, mit denen ich schon mal zusammengearbeitet habe, die dann auch wirklich eigentlich top aufgestellt sind, die rufen dann an und sagen, das und das ist passiert und das und ich wollte das jetzt so und so machen. Ist es richtig oder soll ich was anderes machen? Oder was sagst du dazu? Wie siehst du das? Also einfach um nochmal irgendwie so ein, ich sag's ja, also auf unsere Lehrer im Hochtaunuskreis lasse ich echt nichts kommen, muss ich wirklich mal sagen. Sehe ich das richtig oder sehe ich das falsch? Habe ich was übersehen? Ne, ist es in Ordnung so und wie sollten wir da vorgehen und einfach nochmal irgendwie so einen neutralen Blick von außen zu haben.
Du sprichst immer von Lehrern. Mich würde jetzt interessieren, sind da auch die Schulsozialarbeiter mit dir im Boot oder spielen die da eher eine andere Rolle nochmal?
Also leider muss man sagen, haben wir extrem wenige. Das ist wirklich super schade. Die Gymnasien haben meistens gar keine, ne? Und auch eine Gesamtschule, mit der ich auch schon sehr, sehr lange zusammenarbeite, die haben, glaube ich, bei denen war die Stelle, ich weiß nicht, 2,5 Jahre unbesetzt oder so, ne? Also wir haben leider viel zu viele unbesetzte Stellen in dem Bereich. Also deswegen habe ich meistens direkt mit den Lehrkräften auch zu tun. Es liegt aber unter anderem auch daran, dass ich auch kein Freund davon bin, alles hochkochen zu lassen. Also was ich ganz schlimm finde, ist, wenn Eltern bei mir anrufen und sagen, ja, ich habe schon irgendwie die Schulleitung angeschrieben, ich war auch schon beim Schulamt oder so, wo ich mir denke, so, und was mit der Klassenlehrerin? Mhm. Ja, nee, mit der rede ich nicht. Ne? Mhm. Also Probleme müssen da geklärt werden, wo sie entstehen. Und ich finde es immer nicht zielfördernd, wenn man dann irgendwie die Schulleitung weiß in den meisten Fällen eh nicht, was da passiert. Mhm. Die hat ja auch ganz andere Aufgaben. Und ich finde immer dieses von oben runterdrücken wollen, ne? So nach dem Motto, mir ist Unrecht widerfahren und ich drücke jetzt von oben runter. Die Lehrer sind ja manchmal auch, aber meistens nicht das Problem. Aber die werden dann so als der ultimative Feind hingestellt, ne, so die Höhle des Bösen, die Schule, und erstmal müssen wir die klein kriegen. Und und da versuche ich halt immer Eskalationen zu vermeiden und sag erstmal mit den Lehrern. Und es ist ganz, also ich habe jetzt über 1000 Fälle in den letzten Jahren bearbeitet, und ich kann das noch an zwei Händen abzählen, wie oft ich die Schulleitung da involvieren musste. Also meistens geht es sehr, sehr gut, okay, wenn wirklich jeder zielgerichtet auf das sich konzentriert, was er zu tun hat. Und oft ist es ein Zusammenspiel. Mhm. Ja, manchmal ist es auch wirklich so, dass man sagen muss, man muss jetzt hier noch andere dazu holen, das Jugendamt oder sonst wen. Aber dass man da
Guter Hinweis, weil wenn man verzweifelt ist und sein Kind in Not sieht, dann kann es auch passieren, dass man eben gleich zur höchsten Instanz der Schule läuft und versucht, es von dort aus zu regeln, weil man sein Kind in Not sieht.
Ja, aber da muss man sich auch mal selbst überlegen, wie man sich fühlen würde, ne, wenn man ein Problem hat irgendwie, ja, und dann geht man direkt zum Chef. Ja. Und zumal der ja wirklich, also das ist ja immer so, dass die Schulleiter das erstmal wieder zurück an die Lehrkräfte geben, ne? Und dann, das ist auch völlig logisch, nicht weil sie damit nichts zu tun haben wollen, sondern ne, die müssen sich erstmal primär darum kümmern. Wenn es mit den Lehrkräften wirklich so konfliktbehaftet ist, die ganze Situation, dass man mit denen gar nicht reden kann, dann ist es natürlich richtig, dass man sagt, man geht eine Instanz höher. Stellt sich die Schulleitung auch vollkommen quer und also völlig unberechtigt auch, dann ist es auch okay, wenn man dann halt wirklich auch sich ans Schulamt wendet. Mhm. Aber also direkt von 0 auf 100 zu gehen, bringt nichts. Mhm. Und also ganz ehrlich, das ist dann auch häufig so ein Grund, warum Lehrkräfte dann halt auch auf stur stellen und dann auch gar nicht mehr wirklich kooperativ sind. Und es gibt wirklich auch Extremsituationen, ne? Also ich hatte einmal eine Situation, wo eine Mutter mich angerufen hat und gesagt hat irgendwie, ja, sie hätte jetzt auch schon mit dem Schulamt gesprochen und sie hätte schon einen Beschwerdebrief an die Schulleitung geschrieben und die Lehrerin sei das Hinterletzte. Und mit der könnte man gar nicht reden, die wäre eine super Zicke. Und dann habe ich halt mit der Lehrerin Kontakt aufgebaut und die hat mir dann so zähneknirschend einen Termin gegeben. Ich bin dann hin und die war dann auch sehr, sehr abweisend. Und ich habe dann erstmal gedacht, so, machst du jetzt erstmal ein bisschen Smalltalk, ne? Versuchst du mal, dass die Frau mal ein bisschen locker wird. Und die sagte mir dann irgendwann, sagen Sie mal, hat die Frau so und so Ihnen eigentlich erzählt, dass die mit dem Stuhl nach mir geschmissen hat? Mhm. Da habe ich gesagt, oh, okay. Ich habe die Mutter dann hinterher angerufen, habe ich gesagt, kann es sein, dass Sie vergessen haben, mir was zu erzählen? Und dann sagte sie, nö, warum? Da habe ich gesagt, haben Sie mit dem Stuhl nach der geschmissen? Ach so, ja, aber wissen Sie, die hat mich so provoziert, da habe ich gesagt, Sie können doch nicht mit dem Stuhl schmeißen. Das geht doch nicht, ne? Also das sind immer so Geschichten, die existieren offiziell nicht, ne? Aber das ist, aber das gibt es halt einfach. Also ich habe auch sehr viele Lehrkräfte, die wirklich von Eltern gemobbt werden, die von Eltern terrorisiert werden, wo ich mir wirklich an den Kopf greife, wo ich wirklich für Lehrkräfte also ne, in die Bresche springen muss und sagen muss so, ey, stopp, hallo. Ne? Das ist
nochmal auf einer anderen Ebene.
Ja, dann. Also das gibt es halt in allen, also in allen Richtungen. Es gibt auch fiese Lehrkräfte. Ne? Also ich habe auch schon mit Lehrkräften an einem Tisch gesessen, wo ich gedacht habe, Job ohne Menschenkontakt wäre vielleicht besser gewesen, ne? Aber trotzdem, aber es gibt halt einfach auch diese andere Richtung. Und deswegen finde ich, ist es so wichtig, dass man sich auf die Sache konzentriert, ne? Wir haben ein Problem und wer kann jetzt was tun? Also, dass halt wirklich jeder sagt, so, welchen Teil der Verantwortung kann und muss ich jetzt wahrnehmen, damit wir die Kuh vom Eis kriegen. Ne? Und das sollte immer das oberste Ziel sein.
Für mich wäre es auch jetzt nochmal spannend, welche Maßnahmen empfiehlst du Kindern und Jugendlichen, um sich vor Mobbing zu schützen? Gibt es da bestimmte Verhaltensweisen oder Strategien, die sie erlernen könnten, denen man ihnen mit an die Hand geben könnte?
Also sich vor Mobbing zu schützen, da ist am besten, andere vor Mobbing zu schützen auch, wenn man wirklich aufeinander achtet, Respekt und Toleranz einfach mit in die Schule einbringt und seine Lehrkräfte auch mit Respekt und Toleranz behandelt und natürlich die Lehrkräfte, ihre Schüler und Eltern auch. Und ich glaube, wenn man wirklich ein Klima schafft, und da kann jeder einfach, jeder Schüler und jede Schülerin einfach ihren Teil dazu beitragen, dass sie sagen, Konflikte sind normal, Konflikte sind wichtig, die sind auch gut, ja, die müssen auch ausgetragen, das ist auch ein Lernprozess, aber es gibt einfach Grenzen, die nicht überschritten werden sollten und daran sollten wir uns einfach halten, also ein Verhaltenskodex gehört einfach dazu. Und wenn jeder gewisse Grenzen einhält, dann kann eigentlich gar nichts passieren. Ja? Man muss ja nicht jeden mögen und man muss auch nicht mit jedem klarkommen, aber man muss auch nicht immer zu jedem und allen seinen Senf dazugeben. Man kann sich auch mal zurückhalten. Also Toleranz ist halt wirklich was, was immer weniger wird. Ne? Dinge, die ich nicht super finde, muss ich auch mal aushalten können, solange sie weder mir noch anderen schaden.
Das heißt, auf welche Art und Weise könnte man das Selbstbewusstsein und die Selbstachtung von Kindern stärken, um sie widerstandsfähiger gegenüber Mobbing zu machen? Weil das ist ja dann in der Klasse und die Lehrkraft ist da drin und wenn man kein Sozialarbeiter, Sozialarbeiterin hat, wo beginnt das? Wie kann man das machen?
Also widerstandsfähiger gegen Mobbing zu werden, das ist also das ist eine Frage, die wird mir sehr häufig gestellt, auch von Eltern auch.
Das glaube ich.
Und da möchte ich nur mal, was hinter dieser Frage eigentlich für ein Mobbingopfer steckt. Ne? Ich möchte das mal deutlich machen, indem ich antworte: Kein Lebewesen auf diesem Planeten sollte beigebracht bekommen, Misshandlungen und Gewalt und Missbrauch, und davon reden wir, wenn wir von wirklichem Mobbing sprechen, irgendwie zu ertragen und widerstandsfähiger zu werden, um das auszuhalten. Was wir brauchen, ist eine Begrenzung von Tätern, mehr Toleranz und Zusammenhalt in den jeweiligen Gruppen. Und Eltern, die das Ganze unterstützen, die auch auf ihre Kinder positiv einwirken und sie auch dazu anhalten, dass sie mit anderen respektvoll umgehen und tolerant sind anderen gegenüber und selbst hier auch mit gutem Beispiel vorangehen und auch Dinge anzeigen bei den Lehrern, wenn sie selber nicht davon betroffen sind einfach auch.
Und welche Rolle spielen hier Freundschaften oder auch soziale Unterstützung für die Bewältigung und auch für das Herangehen an dieses Thema?
Also für die Bewältigung ist es ein ganz essentieller Teil, wie gut oder wie überhaupt Kinder angebunden sind. Also Kinder, die so außerhalb der Schule gar keine sozialen Kontakte haben, die gehen halt komplett unter. Es ist schon wichtig, dass zumindest außerhalb der Schule noch ein funktionierendes Netzwerk da ist. Zumindest Eltern, mit denen man sich austauschen kann und die einen unterstützen, dass man hat, ich sag jetzt mal, so ein schönes Familienleben noch hat. Und oder auch Freunde, ne? Also Anbindung in Vereinen oder weiß ich nicht, also irgendwelche Aktivitäten, irgendwie sich im Jugendzentrum mit Freunden, also reale Kontakte, ne? Also Offline-Kontakte vor allen Dingen auch und nicht irgendwie die ganze Zeit nur im Internet irgendwie abzuhängen und mit irgendwelchen Leuten zu chatten irgendwie.
Auch förderliche soziale Kontakte, die eben einen bestärken. Ja.
Genau.
Und gibt es da bestimmte Strategien oder Techniken, die Kinder nutzen können, um sich in diesen belastenden Situationen, um sich besser zu beruhigen oder auch, dass sie angemessen reagieren?
Um sich zu beruhigen, da gibt es halt ganz viele, da kann man auch mal googeln unter Coping Skills einfach, also Bewältigungsstrategien. Da gibt es halt Millionen Sachen, so Atemtechniken sind immer ganz gut, ne? Und
auf der Insta-Seite habe ich gesehen, dass es irgendwie Sorgenfresserchen mit Lavendelöl mal gab.
Ja,
das fand ich total süß.
Ja, das war für Kleine. Das war für eine zweite Klasse, bei denen ich war. Die hatten, da gab es gar kein Mobbing in der Klasse, aber die hatten so, primär waren die sehr ängstlich. Mhm. Ja, und war so jedes Kind aufgrund von anderen Hintergründen irgendwie so ein bisschen belastet. Ich meine, zweite Klasse, das sind halt auch echt noch kleine Schnuffels gewesen, ne? Und die haben dann so kleine, genau, diese Sorgenfresserchen von mir gekriegt und dann so ein Anti-Angst-Öl. Ja, das war so halt so ein Bio-Lavendelöl in so kleinen Fläschchen. Und da haben die dann halt immer dran geschnuppert, wenn es denen nicht gut ging. Und dann haben die sich besser gefühlt. Und die hatten dann auch noch so einen kleinen Fächer, wo so verschiedene Sachen immer drauf waren, auch so Coping Skills. Die hatten die, manche hatten die an ihren Ranzen oder an ihren Federmappen dann dran, wo dann zum Beispiel, keine Ahnung, da standen Sachen drauf wie konzentrier dich irgendwie, zähle, weiß ich nicht, 20 Bäume in deiner Umgebung oder hüpfe auf einem Bein, atme 5 Sekunden lang tief ein und 6 Sekunden aus, so ungefähr. Also so ganz viele Sachen für Kleine. Ja, ja, die fanden das auch ganz, ganz süß. Ja. Es war auch sehr süß. Es war auch ein sehr, sehr niedliches. Es war das erste Mal, dass ich in der zweiten Klasse war, dass ich mit so kleinen gearbeitet habe. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Auch wenn es nichts mit Mobbing zu tun hatte, aber ich bin da gerne geblieben, weil die echt sehr süß waren.
Und die das auch gut angenommen haben. Also ja, die waren erzählst mit dem Lächeln im Gesicht.
Ja, ja, die waren. Ja, ja, die waren. Ja, ja, das war, also hätte ich gar nicht gedacht. Ne? Ich war selber ein bisschen ängstlich, als ich da reingekommen bin, habe gedacht, die sind aber echt alle klein. Ne? Also wenn ich vorher irgendwie mit so 14-jährigen Schlägern oder so immer nur zusammen und dann so, ne, standen die da alle, aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, sehr süß waren die.
Ich hätte so eine ganz wichtige Frage, finde ich noch. Wie wichtig ist es denn, dass Opfer von Mobbing lernen, sich selbst zu verteidigen? Also verteidigen ist ja dann, ich glaube, es ist extrem wichtig. Aber gibt es da Grenzen, die beachtet werden sollten? Viele denken dann auch bei Verteidigung an körperliches Agieren. Aber ja, du sagst, es sind die Außenstehenden, die auch mit involviert werden, aber auch die Personen, die quasi gemobbt wird, wie wichtig ist das, dass die befähigt wird, das zu tun?
Also Selbstwirksamkeit ist immer sehr, sehr wichtig, ne, natürlich. Und genau, wie du schon gesagt hast, ne, bei sich selbst verteidigen, denken viele an irgendwelche Kampfsporttechniken oder so. Es ist auch nicht selten, dass Eltern ihre Kinder in irgendwelche Kampfsportschulen schicken, wenn sie gemobbt wurden. Ich glaube, das Wichtigste ist wirklich auch da ein gewisses Wissen zu vermitteln. Also zu sagen, du hast Rechte, ja, und die kannst und musst du auch einfach einfordern. Und du hast Grenzen, jeder Mensch hat Grenzen, die nicht überschritten werden dürfen, einfach auch. Und du kannst verlangen und du solltest auch verlangen und dafür einstehen, dass deine Grenzen nicht überschritten werden. Du solltest aber auch nicht die Grenzen anderer überschreiten. Ne? Und das ist halt einfach wirklich so das Wichtigste, dass Kinder halt, aber das müssen die halt auch lernen. Das passiert halt auch meistens in der Schule, in solchen Projekten halt, dass denen vermittelt wird, ne, wo sind eigentlich mal, wo darf ich eigentlich Stopp sagen? Ne? Und das ist ja wirklich, also es ist, manchmal ist es wirklich ganz skandalös, was Kinder manchmal denken, was sie auch körperlich noch ertragen müssten. Ja, also das finde ich sehr, sehr schlimm. Und da ist es halt einfach, dass Kindern diese Sicherheit gegeben wird. Und das ist halt wirklich immer so, ich brauche einen Lösungsweg. Ne? Ich brauche irgendeine Handlungsstrategie. Und wenn ich weiß, ne, das und das ist falsch, hier werden meine Menschenrechte mit Füßen getreten. Und die Schule hat hier einen Schutzauftrag. Die Schule muss mich schützen. Meine Eltern müssen mich schützen. Ich gehe jetzt los und fordere das ein. Ja. Und wenn ich dann einen gewissen Ablauf weiß, einfach, dass ich sage, ich gehe jetzt zu meiner Klassenleitung und sage, das und das ist passiert. Der und der hat das gemacht. Ich will, dass das aufhört. Ja? Und die wissen, dass sie ein Recht darauf haben. Und ich informiere meine Eltern und alles Mögliche. Und das ist viel mehr wert, als dass die irgendjemandem eins auf die Mütze hauen können. Und ich kenne genug Kinder, die sind dann in Kampfsportschulen gegangen und haben sich aber in Extremsituationen trotzdem nicht getraut. Und ich glaube, also Selbstverteidigung sollte so aussehen, also ich will Kampfsportschulen nicht schlecht machen, ich bin da ein großer Fan von, ich finde es super, aber ich finde, das sollte so aussehen, dass man für seine Rechte einsteht und diese einfordert.
Ja, die Grenzen bewahren,
genau, ja,
von sich ganz, und anderen. Und da geht es genau um Aufklärung erstmal.
Ja, ganz genau, ja.
Ja, was würdest du jetzt nochmal so am Ende vielleicht sagen, was alle Eltern oder auch Erziehungsberechtigte ihren Kindern oder du auch denen mit auf den Weg gibst, damit sie die Kinder unterstützen können, empathisch und mitfühlend gegenüber anderen auch zu sein, um überhaupt das Mobbing vermeiden zu können?
Ja, also ihren Kindern wirklich beizubringen, dass jeder eine Chance verdient hat, ja, und jeder auch ein Anrecht auf Individualität hat, solange diese Individualität nicht demjenigen selbst oder anderen Schaden zufügt, ja. Und Zivilcourage auch, ne? Und hier sollten Eltern auch ganz klar selbst auch Vorbild sein, indem sie ihren Kindern zum Beispiel nicht sagen, irgendwie, ja, wenn da was passiert und du hast damit nichts zu tun, halt dich raus. Mhm. Ne? Sondern wirklich auch zu sagen, wenn da was passiert, dann sag das der Lehrerin, wenn du dich selber nicht traust, dann mache ich das. Ne? Und die Eltern des betroffenen Kindes dann vielleicht auch informieren. Und also da wirklich mit gutem Beispiel und Zivilcourage einfach vorangehen und immer gucken, dass man, egal wie schwierig die Situation ist, wirklich versucht, kooperativ mit der Schule zusammenzuarbeiten. Das ist wirklich so der einzige Weg, wie man das wirklich effektiv und schnell lösen kann. Ich kann also hochgekochte Emotionen total verstehen, wenn das eigene Kind irgendwie schikaniert und ausgegrenzt oder misshandelt wird in der Schule. Aber die Lehrkräfte können in den meisten Fällen nichts dafür. Und aber die sind diejenigen, die im Endeffekt die Kohlen aus dem Feuer holen müssen. Und ich sage immer so gerne diesen Spruch, ne, wir sollten nicht die schwächen, auf deren Stärke wir im Alltag angewiesen sind. Und das sind unsere Lehrkräfte. Und ich habe es wirklich nur in 3-4 Fällen erlebt, wo Eltern wirklich zielfördernd und kooperativ auf Lehrkräfte zugegangen sind und die Lehrkräfte irgendwie trotzdem dicht gemacht haben. In den meisten Fällen sind die sehr dankbar, wenn Eltern auch wirklich an einer fairen Lösung interessiert sind. Mhm. Man sollte nie auf Rache aus sein. Das ist halt wirklich sowas. Und ich glaube, dass man wirklich, wenn man zusammenhält und zusammenarbeitet, wirklich auch die schlimmsten Sachen einfach auch wirklich hinkriegt und überstehen kann.
Finde ich auch. Danke für deine Zeit.
Dankeschön.
Ich glaube, nach dem Podcast, wir begleiten Familien in Hessen und ganz Hessen und darüber hinaus. Es kann sein, dass du auch Anfragen aus ganz anderen Kreisen erhältst mit diesem Podcast.
Ich bin mal gespannt. Ja.
Vielen, vielen Dank.
Danke auch.
Für den Einblick. Ciao.
Tschüss.
Das war's für heute. Sie können sicher sein, der nächste Podcast Pflegefamilien Deutschland folgt bald. Vielleicht haben Sie Ideen für weitere Themen, die wir in unserem Podcast aufgreifen sollen. Wir sind gespannt auf Ihre Anregungen. Haben Sie vielleicht in der Zwischenzeit auch Lust bekommen, selbst Pflegefamilie zu werden? Dann nehmen Sie Kontakt zu uns auf. Wir freuen uns auf Sie. Sie finden uns unter www.pflegefamilien-hessen.de.